Die Ouvertüre mit Colin Davis und der Sächsischen Staatskapelle Dresden.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Helmut Kraus liest die 7. von 13 Folgen aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. In diesem Spätwerk aus den Jahren 1916-1917 verarbeitet Conrad ein Erlebnis, das 28 Jahre zurückliegt. Seine erste eigene Fahrt als Kapitän mit allem, was dazugehört. Grog in der Messe und jede Menge Seemannsgarn.
Gegen Mittag gingen wir eine Meile außerhalb der Barre vor Anker. Am Nachmittag waren alle Mann stark beschäftigt. Ich beobachtete die Arbeit von der Poop aus, wo ich die ganze Zeit überblieb, und entdeckte dabei etwas von der Mattigkeit der 6 Wochen, die wir in der kochenden Hitze des Flusses zugebracht hatten. Die erste Brise von See würde das schon fortwehen. Zurzeit war vollkommene Windstille. Der zweite Steuermann, ein unreifer junger Mann mit einem nicht vielversprechenden Gesicht, war meiner Ansicht nach, milde gesagt, nicht aus jenem unschätzbaren Stoff gemacht, den man bei der rechten Hand des Kapitäns voraussetzt. Doch ich freute mich, einige Male ein Lächeln auf den Gesichtern der Leute an Deck zu erhaschen, die ich mir bisher noch gar nicht richtig hatte ansehen können, weil mir einfach die Zeit dazu gefehlt hatte. Nachdem ich nun mit dem Haufen langwieriger Landangelegenheiten fertig geworden war, fühlte ich mich diesen Männern vertraut und doch etwas fremd, wie ein lang verschollener Wanderer unter den Seinen. Ransom war ständig zwischen Kombüse und Kajüte unterwegs. Es war eine Freude, ihn anzusehen. Der Mann hatte wirklich Charme. Er war der Einzige unter der Mannschaft, der nicht einen Tag im Hafen krank gewesen war. Aber da ich von dem gefährdeten Herzen in seiner Brust wusste, konnte ich den Zwang erkennen, den er seinen von Natur aus behenden seemännischen Bewegungen auferlegte, als müsste er etwas sehr Zerbrechliches mit sich herumtragen und wäre sich dessen ständig bewusst. Ein oder zweimal hatte ich Gelegenheit, ihn anzusprechen. Er antwortete mir mit seiner ruhigen, angenehmen Stimme und mit einem schwachen, etwas wehmütigen Lächeln. Burns schlief anscheinend und schien sich auch ganz wohl zu fühlen. Als ich nach Sonnenuntergang wieder an Deck kam, fand ich nur noch eine regungslose Stille vor. Die dünne, ohne bestimmte Merkmale verlaufende Küstenlinie konnte man nicht mehr ausmachen. Die Dunkelheit war rings um das Schiff wie eine geheimnisvolle Ausstrahlung des stummen und einsamen Wassers aufgestiegen. Ich stützte mich auf die Reling und wandte mich lauschend den Schatten der Nacht zu. Kein Laut. Mein Schiff hätte ein Planet sein können, der auf seiner vorgeschriebenen Bahn sich drehend in einem Raum unendlichen Schweigens dahinflog. Ich hielt mich an der Reling fest, als würde ich meinen Gleichgewichtssinn auf immer verlieren. Wie lächerlich. Nervös rief ich: »Hallo, an Deck!« Die unmittelbar erfolgende Antwort »Jawohl, Herr Kapitän« brach den Bann. Der Mann der Ankerwache kam schnell die Treppe heraufgelaufen. Ich sagte ihm, er solle mir das geringste Anzeichen von aufkommender Brise sofort melden. Als ich nach unten ging, sah ich nach Burns. Ich hätte es gar nicht vermeiden können, weil seine Tür offen stand. Er war so abgezehrt, dass in der weißen Kammer unter dem weißen Betttuch von dem in einem weißen Kissen versunkenen Kopf kaum mehr als der rote Schnurrbart ins Auge fiel. Man hätte ihn für einen künstlichen Schnurrbart aus einem Schaufenster halten können, wie er dort in dem grellen Licht der schirmlosen Wandlampe lag. Während ich noch mit einer gewissen Verwunderung auf ihn starrte, machte er sich dadurch bemerkbar, dass er die Augen öffnete und sogar zu mir hinschaute. Totenstill, Herr Burns, sagte ich resigniert. Mit unerwartet klarer Stimme begann Burns unzusammenhängende Dinge zu reden. Sie hatte einen merkwürdigen Klang, nicht als sei sie durch seine Krankheit irgendwie beeinflusst, sondern als komme sie von einem anderen Wesen. Sie klang überirdisch. Was nun das Gerede selbst betraf, so glaubte ich aus seinen Worten herauszuhören, dass es die Schuld des alten, des verstorbenen Kapitäns sei, der dort unten auf dem Meeresgrund mit irgendeiner bösen Absicht auf der Lauer liege. Es war eine unheimliche Geschichte. Ich hörte sie mir bis zum Ende an, dann trat ich in die Kammer und legte die Hand auf seine Stirn. Sie war kühl. Er war nur durch seine außerordentliche Schwäche völlig benommen. Plötzlich schien er mich wahrgenommen zu haben und mit seiner richtigen Stimme, die natürlich noch sehr schwach war, fragte er bekümmert: »Ist denn gar keine Aussicht, von hier wegzukommen?« »Was für einen Zweck hätte es wohl, Anker aufzugehen, wenn wir doch nur treiben, Herr Burns?« antwortete ich. Er seufzte, und ich überließ ihn seiner Unbeweglichkeit. Sein Verstand schien an einem ebenso dünnen Faden zu hängen wie sein Leben. Meine Verantwortung und Einsamkeit bedrückte mich. Ich ging in meine Kammer, um mich durch einige Stunden Schlaf zu erholen. Aber kaum hatte ich die Augen geschlossen, als der Wachmann anklopfte und meldete, dass etwas Wind aufgekommen sei. Jedenfalls genug, um Anker aufgehen zu können, sagte er. Und es war auch wirklich kaum mehr als gerade genug. Ich ließ das Ankerspiel besetzen, Segel losmachen und die Marssegel setzen. Aber bis das Schiff weit genug abgefallen war, konnte ich kaum noch einen Hauch Wind spüren. Dennoch ließ ich die Raaen hintrimmen und alle Segel setzen. Ich wollte wenigstens den Versuch riskieren. Mit dem Anker vor der Klüse und jeden Fetzen Segel gesetzt, schien mein Schiff so unbeweglich wie ein Modellschiff auf einer von Licht und Schatten überspielten, glänzenden Marmorplatte dazustehen. In der rätselhaften Stille der gewaltigen Kraft des Weltalls war es unmöglich, das Land vom Wasser zu unterscheiden. Eine plötzliche Ungeduld überfiel mich. »Steuert das Schiff denn überhaupt nicht?« fragte ich ärgerlich den Mann, dessen kräftige braune Hände die Spaken des Steuerrads umklammerten und sich hell leuchtend von der Dunkelheit abhoben, wie ein Sinnbild des menschlichen Verlangens, das eigene Schicksal selbst zu bestimmen. »Jawohl, Kapitän, Schiff kommt jetzt langsam«, antwortete er mir. »Auf Süd kommen lassen.« »Jawohl.« Langsam ging ich auf der Poop hin und her. Außer meinen Schritten war kein Laut zu hören, bis der Rudersmann sagte: »Süd liegt jetzt an.« Mir war etwas beklommen zumute, ehe ich zum ersten Mal als Führer eines Schiffes mein erstes Ruderkommando in die schweigende, tauschwere, von Sternen funkelnde Nacht hinaus erteilte. Es war etwas Unwiderrufliches in dieser Handlung, die mich zur ständigen Wachsamkeit bei meiner einsamen Aufgabe verpflichtete. »Recht so, Kurs Süd steuern«, sagte ich schließlich. »Kurs Süd«, wiederholte der Mann. Ich schickte den Zweiten und seine Leute weg und übernahm die Wache. An Deck auf- und abgehend verbrachte ich die kühlen, einschläfernden Stunden bis zum Morgengrauen. Leichte Windstöße kamen und gingen, und jedes Mal, wenn sie stark genug waren, das dunkle Wasser in Bewegung zu bringen, drang mir das leichte Rauschen außenbords wie ein zartes Crescendo der Freude bis ans Herz und schwand ebenso rasch wie der Wind. Ich war todmüde. Selbst die Sterne schienen des Wartens auf den Tagesanbruch müde zu sein. Doch endlich kündigte sich der Tag mit einem perlmutternen Schimmer am Zenit an, glutlos, beinahe grau, wie ich es noch nie in den Tropen erlebt hatte, so dass es mich seltsam an Sonnenaufgänge im hohen Norden erinnerte. Von vorn erklang die Stimme des Ausguckmannes. »Land an Backbord voraus! All right!« Ich stand an die Reling gelehnt und blickte nicht einmal auf. Kaum eine Bewegung des Schiffes war wahrzunehmen. Bald darauf brachte mir Ransom den üblichen Morgenkaffee. Nachdem ich ihn ausgetrunken hatte, blickte ich voraus und sah, wie das Land sich silhouettenhaft gegen den immer noch blassen, orangefarbenen Streifen Lichtes abhob und auf dem Wasser leicht wie ein Korken zu schwimmen schien. Aber die aufgehende Sonne verwandelte es in bloßen schwarzen Dunst, in einen unklaren, massigen Schatten, der zitternd in dem blendenden Glanz stand. Die Wache war mit dem Deckwaschen fertig. Ich ging hinunter und blieb vor Burns Kammer stehen. Er wollte nie, dass man seine Kammertür schloss. Aber ich zögerte, ihn anzusprechen, ehe er die Augen öffnete. Darauf berichtete ich ihm. »Haben Kap Liant heute Morgen in Sicht bekommen. Ungefähr 15 Meilen gut gemacht.« Er bewegte die Lippen, aber ich vernahm keinen Laut. Erst als ich mich zu ihm herunterbeugte, hörte ich die verdrießliche Bemerkung: »Schleichen nur noch. Kein Glück.« »Jedenfalls mehr Glück, als ganz still zu liegen«, sagte ich mit resignierter Betonung und überließ ihn den Gedanken und Wahngebilden, die ihn in seiner hoffnungslosen Niedergeschlagenheit heimsuchten. Am späten Vormittag, nachdem mich mein zweiter Offizier abgelöst hatte, warf ich mich auf mein Sofa und fand tatsächlich ungefähr 3 Stunden lang Ruhe und Vergessen. Und zwar so vollkommen, dass ich beim Erwachen gar nicht wusste, wo ich war. Dann aber kam mir mit unendlicher Erleichterung der Gedanke: an Bord meines Schiffes, auf See, auf See. Durch die Bullaugen erblickte ich eine spiegelglatte, in Sonne getauchte See. Die See eines windstillen Tages. Aber allein ihre Weiträumigkeit vermittelte mir das Gefühl einer geglückten Flucht und versetzte mich in einen flüchtigen Freiheitsrausch. Ich ging aus der Kammer in den Salon, mein Herz war leichter, als es alle diese Tage gewesen war. Ransom stand am Buffet und war dabei, den Tisch für unser erstes Mittagessen auf dieser Reise zu decken. Er wandte den Kopf und etwas in seinem Blick dämpfte meine bescheidene Freude. Unwillkürlich fragte ich: »Was ist nun los?« Wobei ich nicht im Geringsten die Antwort erwartete, die ich erhielt. Sie kam mit der gefassten, heiteren Ruhe, die für Ransom charakteristisch war. »Ich fürchte, wir haben die Krankheit noch nicht ganz überwunden, Herr Kapitän.« »Nein? Was gibt's denn?« Er erzählte mir hierauf, dass 2 unserer Leute in der Nacht hohes Fieber bekommen hätten. Der eine glühte und der andere hatte Schüttelfrost. Aber er meinte, das sei wohl ziemlich das Gleiche. Das glaubte ich auch. Ich war ganz bestürzt über diese Nachricht. »Einer glüht, der andere hat Schüttelfrost, sagen Sie?« »Nein, wir haben die Krankheit noch nicht überwunden. Geht es Ihnen sehr schlecht?« »Ja, ziemlich.« Ransom sah mich dabei fest an. Wir tauschten ein Lächeln. Ransom, wie gewöhnlich, etwas wehmütig und ich, meiner gereizten Stimmung entsprechend, ziemlich grimmig. Ich fragte: »War heute Morgen überhaupt Wind?« »Das nicht gerade, Herr Kapitän, doch wir sind während der ganzen Zeit weitergekommen. Das Land voraus scheint jetzt näher zu sein.« Das war es eben. Ein wenig näher. Wenn wir nur ein wenig mehr Wind gehabt hätten, nur ein klein bisschen mehr Wind, müssten wir jetzt quer ab von Kap Liant sein und allmählich frei von dieser verpesteten Küste kommen. Aber nicht nur das. Mehr Wind würde meiner Ansicht nach die Infektion, die dem Schiff immer noch anhaftete, weggefegt haben. Ganz offenbar haftete sie dem Schiff jedoch immer noch an. 2 Mann, einer der glühte und der andere mit Schüttelfrost. Ich empfand eine ausgesprochene Abneigung dagegen, mir die Männer anzusehen. Was würde es nützen? Gift ist Gift, Tropenfieber ist Tropenfieber. Aber dass es seine Klauen noch auf der See nach uns ausstreckte, schien mir eine ungewöhnliche und unfaire Zügellosigkeit. Ich konnte kaum annehmen, dass es etwas Schlimmeres sein könnte als ein letzter, verzweifelter Versuch des Bösen, von dem wir uns gerade in den reinen Atem der offenen See flüchteten. Wenn dieser Atem nur etwas stärker gewesen wäre. Indes, wir hatten ja noch Chinin gegen das Fieber. Ich ging in die Lotsenkammer, wo die Arzneikiste stand, um eine Dosis für jeden vorzubereiten. Voller Vertrauen, wie ein Mensch, der einen wundertätigen Schrein öffnet, schloss ich die Kiste auf. Im oberen Teil war eine ganze Reihe vierkantiger Flaschen untergebracht, die einander wie Erbsen glichen. Unter dieser wohlgeordneten Batterie von Flaschen befanden sich zwei Schubfächer, vollgestopft mit allen möglichen Dingen, kleinen Papierpäckchen, Binden und etikettierten Pappkartons. Ein Fach der unteren Schublade enthielt unseren Chininvorrat. Es waren 5 runde Flaschen von einer Größe. Eine davon war etwa ein Drittel voll. Die 4 anderen waren noch in Papier eingewickelt und versiegelt. Auf den Flaschen lag ein Briefumschlag. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Es war ein viereckiger Umschlag, der zum Briefpapier des Schiffes gehörte. Er lag so, dass ich gleich sehen konnte, er war nicht verschlossen. Und als ich ihn aufnahm und umdrehte, bemerkte ich, dass er an mich gerichtet war. In ihm stak ein halber Bogen Briefpapier, den ich mit dem eigenartigen Gefühl auseinanderfaltete, es mit etwas Unheimlichem zu tun zu haben, jedoch ohne jede Erregung, so wie man im Traum außergewöhnliche Dinge erlebt und tut. »Mein lieber Kapitän«, begann der Brief. Doch ehe ich weiterlas, warf ich einen Blick auf die Unterschrift. Der Arzt hatte den Brief geschrieben. Er war von jenem Tage datiert, an dem ich von meinem Besuch bei Burns im Krankenhaus zurückgekehrt war und den guten Doktor im Salon auf mich wartend angetroffen hatte und er mir mitteilte, dass er die Zeit dazu verwendet habe, die Arzneikiste für mich zu überholen. Wie merkwürdig! Während er mich jeden Augenblick erwartete, hatte er sich damit zerstreut, mir einen Brief zu schreiben. Und als ich dann kam, hatte er ihn rasch in das Schubfach der Arzneikiste gestopft. Ein recht unglaubhafter Vorgang. Verwundert wandte ich mich dem Text zu. In einer großen, eiligen, doch deutlichen Handschrift hatte der gute, mitfühlende Mann aus irgendeinem Grunde, entweder aus einer freundschaftlichen Gesinnung heraus oder eher vielleicht von dem unwiderstehlichen Wunsch getrieben, seine Meinung zu äußern, mit der er nicht vorzeitig meine Hoffnungen hatte dämpfen wollen, mich hier davor gewarnt, allzu großes Vertrauen in die wohltätigen Wirkungen zu setzen, die ich mir von der frischen Luft auf See erhoffte. »Ich wollte Ihre Hoffnungen nicht enttäuschen und damit Ihre Sorgen noch vermehren«, schrieb er. »Vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, muss ich befürchten, dass Ihre Schwierigkeiten noch nicht zu Ende sind.« Kurzum, er rechnete damit, dass ich wahrscheinlich noch mit Rückfällen zu kämpfen haben würde. Glücklicherweise hatte ich einen reichlichen Vorrat an Chinin. Darauf sollte ich vertrauen und es regelmäßig verabreichen. Dann würde sich der Gesundheitszustand an Bord bestimmt bessern. Ich zerknüllte den Brief und steckte ihn in die Tasche. Ransom brachte den beiden Leuten je eine große Dosis nach vorn. Ich selbst ging noch nicht an Deck. Stattdessen begab ich mich zu Burns, um ihm auch diese Neuigkeit mitzuteilen. Es war unmöglich, festzustellen, welchen Eindruck die Nachricht auf ihn machte. Zuerst dachte ich, er habe die Sprache verloren. Sein Kopf lag tief in den Kissen. Er bewegte seine Lippen jedoch gerade genug, um mir zu versichern, dass er sich schon viel kräftiger fühle. Eine Behauptung, die schon auf den ersten Blick ihre haarsträubende Unglaubwürdigkeit offenbarte. Nachmittags übernahm ich natürlich wieder die Wache. Eine ungeheure, glühende Stille hüllte das Schiff ein und schien es regungslos in einer flammenden Umwelt festzuhalten, die aus 2 blauen Farbtönen zusammengesetzt war. Ein schwacher Hauch heißer Luft bewegte zuweilen kraftlos die Segel. Und doch bewegte sich das Schiff fort. Es musste sich vorwärts bewegt haben, denn als die Sonne unterging, hatten wir Kap Liant passiert und Achter ausgelassen. Ein unheildrohender, im letzten Aufleuchten des Zwielichts entschwindender Schatten. Abends, unter dem grellen Licht seiner Lampe, schien sich Burns etwas aus seinem Lager aufgerichtet zu haben. Es war, als ob eine Hand, die ihn bisher niedergedrückt hatte, von ihm genommen wäre. Auf meine Worte erwiderte er mit einer verhältnismäßig langen, zusammenhängenden Rede. Mit aller Gewalt brachte er sich zur Geltung. Wenn er der Gefahr entgehen sollte, in dieser erdrückenden Hitze zu ersticken, sagte er, dann würde er sicher in einigen Tagen wieder an Deck kommen können und mir helfen. Während er sprach, fürchtete ich nur, dass dieser Aufwand an Energie ihm die letzte Kraft rauben und ihn leblos vor meinen Augen hinstrecken würde. Aber ich kann nicht leugnen, dass etwas Tröstliches in seiner Bereitwilligkeit lag. Ich gab ihm eine passende Antwort, machte ihm aber klar, dass das Einzige, was uns wirklich helfen könnte, Wind wäre. Ein günstiger Wind. Ungeduldig warf er den Kopf in den Kissen hin und her. Es war nicht gerade tröstlich zu hören, wie er anfing, ganz besessen über den verstorbenen Kapitän zu murren, über den alten Mann, der auf 8 Grad 20 Minuten nördlicher Breite genau auf unserem Kurs begraben lag und am Eingang des Golfes auf uns lauerte. »Denken Sie immer noch an Ihren letzten Kapitän, Herr Burns?« sagte ich. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Toten feindselige Gefühle gegen die Lebenden hegen. Die sind ihnen ganz gleichgültig.« »Aber diesen haben Sie nicht gekannt,« flüsterte er leise. »Nein, ich kannte ihn nicht und er mich auch nicht. Und so kann er gar keinen Groll gegen mich hegen.« »Ja, aber alle wir anderen, die noch an Bord sind,« beharrte er. Ich merkte, wie der unbezwingliche, gesunde Menschenverstand heimtückisch durch diesen schauerlichen, sinnlosen Wahn bedroht wurde. Darum sagte ich, Sie dürfen nicht so viel reden, das strengt Sie zu sehr an. Und dann ist das Schiff selbst noch da, flüsterte er beharrlich weiter. Nun aber kein Wort mehr, sagte ich, trat an seine Koje heran und legte die Hand auf seine kühle Stirn. Mir war das alles ein Beweis, dass dieser abscheuliche Unsinn in dem Mann selbst wurzelte und nicht von seiner Krankheit herrührte, die ihn augenscheinlich aller Kraft, der geistigen und körperlichen, beraubt hatte, ausgenommen dieser einen fixen Idee. In den folgenden Tagen vermied ich es, mich in eine Unterhaltung mit Burns einzulassen. Ich pflegte ihm bloß ein aufmunterndes Wort im Vorbeigehen hastig zuzurufen, denn ich glaube, wenn er die Kraft gehabt hätte, würde er mehr als einmal laut nach mir gerufen haben. Aber er hatte nicht die Kraft dazu. Jedoch bemerkte Ransom eines Nachmittags zu mir, dass sich der Erste erstaunlich gut zu erholen schien. »Hat er in letzter Zeit irgendwelchen Unsinn mit Ihnen geredet?« fragte ich beiläufig. »Nein, Herr Kapitän.« Ransom war über die unverblümte Frage etwas verwirrt, aber nach einer Weile fügte er gleichmütig hinzu, »Heute Morgen«, sagte er mir, »er bedauerte sehr, dass er unseren verstorbenen Kapitän genau auf unserer Kurslinie, gewissermaßen vor dem Golf, hätte beisetzen müssen.« »Kommt Ihnen das nicht wie der reinste Blödsinn vor?« fragte ich und blickte dabei vertrauensvoll in das intelligente, ruhige Gesicht, über das die heimliche Unruhe in der Brust des Mannes einen durchsichtigen Schleier von Besorgnis geworfen hatte. Ransom wusste es nicht. Er hatte sich keine Gedanken darüber gemacht. Und mit einem schwachen Lächeln eilte er rasch fort, um mit seiner üblichen behutsamen Regsamkeit seinen nimmer endenden Pflichten nachzugehen. 2 weitere Tage vergingen. Wir waren ein Stück weitergekommen, ein ganz kleines Stück, in den äußeren Bereich des Golfs von Siam. Obschon ich mit erwartungsvoller Begeisterung nach dem ersten Kommando, das mir durch Kapitän Giles' Vermittlung in den Schoß gefallen war, gegriffen hatte, wurde ich doch das unbehagliche Gefühl nicht los, dass ein Glück wie dieses vielleicht auf irgendeine Weise bezahlt werden müsse. Ich hatte meine beruflichen Chancen einer nochmaligen Selbstprüfung unterzogen. Ich war kompetent genug. Zumindest dachte ich so. Ich hatte das bestimmte Gefühl, für diesen Beruf geeignet zu sein, wie es nur ein Mann haben kann, der einen Beruf ausübt, den er liebt. Dieses Gefühl schien für mich die natürlichste Sache der Welt zu sein. So natürlich wie das Atmen. Ich bildete mir ein, ich hätte ohne dieses Gefühl nicht leben können. Ich weiß nicht, was ich eigentlich erwartete. Vielleicht nichts anderes als jene besondere Intensität des Lebens, die der Inbegriff alles jugendlichen Strebens ist. Aber was ich auch erwartete, von Orkanen bedrängt zu werden, damit rechnete ich jedenfalls nicht. So viel wusste ich. Im Golf von Siam gibt es keine Orkane. Aber ebenso wenig rechnete ich damit, so hoffnungslos an Händen und Füßen gefesselt zu sein, wie es sich mir von Tag zu Tag deutlicher zeigte. Nicht, dass uns der böse Bann immer in vollkommener Reglosigkeit festgehalten hätte. Geheimnisvolle Strömungen trieben uns mit hinterhältiger Gewalt hierhin und dorthin, wie uns das wechselnde Aussehen der Inseln, die vor der Ostküste des Golfes lagen, deutlich erkennen ließ. Dann und wann kam auch Wind auf, doch er war launenhaft und trügerisch. Er erweckte Hoffnungen, nur um sie in bittere Enttäuschung zu stürzen. Er versprach vorwärts kommen und endete mit verlorenen Seemeilen. Er hauchte Seufzer aus, die in lautloser Stille dahinstarben. In einer Stille, die den Strömungen allen Willen ließen, ihren eigenen, feindlichen Willen.
Am Morgen vorgelesen. Klaus Stieringer hat hier gelesen die 8. Folge der Erzählung Jugend von Joseph Conrad. Eine leicht gekürzte Fassung in der Übersetzung von E.W. Wagner, erschienen im S. Fischer Verlag. Am Montag um 8.30 Uhr geht es hier weiter. Und diese Folge gibt es natürlich online für Sie ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Kamala Harris hat die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten angenommen. Am 4. Tag des Parteitages hat sie in ihrer Rede auch die politischen Pläne für die USA skizziert. Aus Chicago Katrin Brandt.
Sie hat deutlich gemacht, dass sie die Grenze zu Mexiko sicher machen will. Sie hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass sie möchte, dass die USA eine Nation bleiben, die Migranten freundlich aufnimmt. Zum Thema Asyl ist sie da gar nicht konkreter geworden. Ansonsten ist das große Thema, das sie immer wieder nennt. Sie will die Mittelschicht stärken. Sie will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Kinderbetreuung und ähnliche Sachen sind ein großes Thema. Sie sagt nicht, wie sie das finanzieren will. Sie will natürlich großes Thema Abtreibung für alle zu einer Möglichkeit machen. Also das sind so in erster Linie eher soziale Themen. Aber sie will eben auch klar machen, dass sie eine große Gefahr darin sieht, dass Donald Trump nochmal an die Regierung kommen könnte und dass das für die Freiheiten, die sie für wichtig hält, eben eine große Bedrohung wäre.